So, wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes auf ein Musikstück hören, um uns auf den Gottesdienst einzustimmen. Ja, herzlich willkommen hier zu unserem Gottesdienst. Und zu Beginn möchte ich uns einen Vers lesen aus Kolosser 3, den Vers 13. Da heißt es: Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Wir sollen uns einander oder gegenseitig ertragen. Wir sollen also nachsichtig miteinander umgehen und uns gegenseitig vergeben. Das ist sicherlich sehr leicht gesagt, aber im praktischen Leben oft sehr schwer umzusetzen, auch bei uns Christen. Hilfe und Vorbild ist unser Herr Jesus Christus. Wenn wir daran denken, wie oft wir schon gesündigt haben, aber Gott uns immer wieder unsere Schuld vergibt, dann sollte uns das Anreiz geben, auch unseren Mitmenschen zu verzeihen. Oftmals braucht das sicherlich Zeit, aber ich denke, sehr wichtig ist da unsere Herzenseinstellung. Wir sollten immer bestrebt sein, in Frieden miteinander auszukommen und Gott darum bitten, uns ein sanftmütiges Herz zu schenken, dass wir bereit und offen für Vergebung sind. Und ich denke, dann können wir auch als ganze Gemeinde darin wachsen. Und nun möchte ich mit uns beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Ja, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Und ich danke dir, dass wir hier zusammen als Gemeinde sein können und auch zusammen im Glauben wachsen können und dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast und dass du uns verändern möchtest. Ja, Herr, und so mach uns doch auch wirklich offen dafür, ja, dass wir wirklich bereit sind und offen sind, dass du uns verändern kannst und dass wir als ganze Gemeinde da im Glauben wachsen können. Ja, Herr, darum bitte ich dich. Ich möchte dich auch für alle verfolgten Christen auf dieser Welt bitten, dass du sie weiterhin segnest und dass du uns auch ja, offen dafür machst, dass wir sie nicht vergessen, dass wir an sie denken. Ja, Herr, darum bitte ich dich, dass du da unsere verfolgten Geschwister segnest. Du siehst auch alle in unserer Gemeinde, die krank sind, die hier nicht zum Gottesdienst kommen können. Ja, Herr, bitte segne doch auch sie weiter. Ja, und schenk doch da bitte deinen Segen. Und so danke ich dir, dass wir hier heute Gottesdienst feiern dürfen, dass du mitten unter uns bist. Ja, Herr, und so segne doch unsere Zeit. Amen. Wir wollen jetzt auf unser erstes Lied hören. Es heißt Jesus in meinem Haus. Ja, besonders begrüßen möchte ich alle Gäste, die heute Morgen hier sind. Und wenn sich ein Gast vorstellen will oder wenn sonst ein Gruß weiterzugeben ist, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich alle ganz herzlich grüßen, die diese Woche Geburtstag hatten. Und zwar waren das Helge, Sigrid, Simon und gestern hatte Manfred Geburtstag. Und von der Gemeinde aus wünschen wir euch alles, alles Gute, auch wenn, glaube ich, jetzt keiner da ist, aber ihr könnt die Grüße ja gerne weitergeben. Und ich habe auch einen Bibelvers für die Geburtstagskinder. Das ist der Psalm 37, Vers 5. Da heißt es, befiehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Dann sammeln wir ja nicht wie gewohnt die Kollekte ein, ihr wisst es schon. Also bitte denkt daran, nach dem Gottesdienst, wenn ihr rausgeht, im Foyer steht ein Behältnis und da könnt ihr dann die Kollekte hineinwerfen. Dann wollen wir jetzt vor der Predigt noch auf zwei Lieder hören und dazu lese ich Kolosser 3, Vers 16. Da heißt es, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Wir sollen dem Herrn Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder singen, und zwar lieblich in unserem Herzen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir hören auf zwei Lieder der Band und können im Herzen mitsingen.
Zu Beginn der Predigt bete ich noch mit euch. Wer kann, steht bitte dazu auf. Herr, ich danke dir dafür, dass du als unser allmächtiger Vater täglich uns beistehst, uns führst und uns beschützt. Danke, dass wir als deine Kinder ganz enge Gemeinschaft mit dir haben können. Und ich danke dir auch für den heutigen Morgen, an dem wir hier zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten, dich zu loben und zu preisen, um uns gegenseitig im Glauben aufzubauen und besonders auch durch dein Wort gestärkt zu werden. Herr, so segne jetzt diese Predigt. Spreche du durch mich ganz klar zu meinen Geschwistern, Herr, und öffne du ihre Herzen und Ohren, dass sie hören und verstehen, was du heute Morgen sagen willst. Herr, bewirke du Veränderung, die sich auch in unserem Alltag bemerkbar macht. Herr, nur durch dich ist das möglich. Nur wenn du das bewirkst, wenn du das Hören und Reden segnest, kann etwas zu deiner Ehre entstehen. Ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Alles in unserem Leben dreht sich um Wahrheit und Überzeugungen. Alle Entscheidungen, die wir treffen, fällen wir anhand von festen Überzeugungen. Überzeugungen, was wahr, was gut und was richtig ist. Das fängt schon beim Einkauf an. Warum kaufe ich zum Beispiel manche Dinge und manche nicht? Bei so einer großen Auswahl, die wir heute haben. Es ist wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen. Welche Überzeugungen habe ich eigentlich? Aber noch eine wichtigere Frage ist, woher kommen diese Überzeugungen? Was ist alles Quelle für Wahrheit in meinem Leben? Es hängt alles von Wahrheiten und Überzeugungen in unserem Leben ab. Einen wichtigen Hinweis, was die Quelle der Wahrheit ist, finden wir in der Bergpredigt unseres Herrn Jesus Christus. Ich lese den heutigen Predigttext aus Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Es wird auch an der Leinwand angezeigt. Matthäus 5, die Verse 17 bis 20. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus angezweifelt wurde, ob Gottes Wort für ihn eine vorrangige Stellung hatte? Es ist kaum vorstellbar, aber bei der Bergpredigt waren tatsächlich Menschen anwesend, die zweifelten, ob Jesus dem Alten Testament glaubte und entsprechend nach Gottes Willen leben wollte. Vielleicht denkst du jetzt, ich hätte niemals so über Jesus gedacht. Aber stell dir vor, du hättest miterlebt, wie Jesus predigt und den hochgeachteten Pharisäern und Schriftgelehrten widerspricht, wie er sogar Regeln bricht und so scheinbar seinen ganz eigenen Willen verfolgt. Viele Menschen konnten Jesus damals nicht richtig einordnen. was er eigentlich macht, was man von ihm halten sollte und wie er zum Alten Testament steht. Dieser Jesus kam auf einmal daher, erst unscheinbar, ohne Pharisäerlaufbahn. Er war Zimmermann, aber plötzlich lehrt er in der Synagoge, zieht durchs Land und predigt, eine Botschaft von Buße und vom Reich Gottes. Es ist naheliegend, dass viele annahmen, Jesus würde alles über Bord werfen, was bis dahin galt. Jesus lebte nicht nach der Vorstellung der damaligen Gesellschaft. Er hatte völlig andere Ziele. Jesus wurde von vielen als Prophet anerkannt, denn er lehrte im ganzen Land und tat große Wunder. Vieles wies ihn sogar als den sehnsüchtig erwarteten Messias aus. Aber das Alte Testament beschreibt den Messias auch als großen König, der die Nationen beherrscht. So heißt es im Psalm 2, Vers 9, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Jesus allerdings machte nicht den Eindruck, die Nationen, also auch die feindlichen Römer, zermalmen zu wollen. Ganz im Gegenteil, Jesus ruft sogar zur Feindesliebe auf. In unserem Bibelabschnitt aus Matthäus 5 beantwortet Jesus die Frage, was er eigentlich macht, was sein Ziel ist, ob er das Alte Testament verwirft und etwas völlig Neues aufrichtet. Anhand Jesu Aussagen im heutigen Predigttext betrachten wir drei Punkte. Erstens, Jesus handelt im scheinbaren Widerspruch zur Heiligen Schrift. Zweitens, Jesus und die Heilige Schrift sind eine Einheit. Drittens, die gesamte Heilige Schrift ist Quelle der Wahrheit für unser Leben. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt der Predigt. Jesus handelt im scheinbaren Widerspruch zur Heiligen Schrift. Ich lese noch einmal Matthäus 5, die Verse 17. Matthäus 5, Vers 17. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Warum war diese leicht zu verstehende Aussage Jesu für viele Zuhörer ein großer Widerspruch? Macht euch bewusst, dass Jesus die Bergpredigt höchstwahrscheinlich hielt, nachdem er schon 1,5 Jahre in Israel gepredigt und gewirkt hatte. Die Bergpredigt steht zwar relativ am Anfang vom Matthäusevangelium, aber Matthäus ordnet die Geschehnisse eher thematisch und nicht zeitlich. Das Lukasevangelium ist zeitlich viel chronologischer und ist uns daher in dieser Frage sehr aufschlussreich. Viele Dinge sind zum Zeitpunkt der Bergpredigt also schon geschehen, auch wenn sie im Matthäusevangelium dahinter aufgeführt sind. Jesus ist bereits sehr bekannt. Aufgrund der Erfahrungen, die mit Jesus gemacht wurden, meinen viele Leute, dass er dem Alten Testament keine große Bedeutung schenkt. Wieso kommen sie zu diesem Schluss? Sie hatten die erste Tempelreinigung erlebt. Jesus warf die Händler aus dem Tempel und machte unmissverständlich klar, wie verdorben dieser Handel nach seiner Ansicht geworden war. Die Menschen spürten, wie sehr Jesus da schon von den Pharisäern und Schriftgelehrten gehasst wurde. Jesus hatte auch schon den Gelähmten am Teich Bethesda am Sabbat geheilt. Dabei erzeugte er viele Konflikte. Denn Jesus heilte nicht nur am Sabbat, er forderte den Mann auch zur Arbeit auf. Der Mann sollte seine Matte nehmen und gehen. Außerdem erlaubte Jesus seinen Jüngern am Sabbat, Ähren vom Feld zu raufen und sie zu essen. Anschließend fragten die Pharisäer im Hinblick auf einen Mann mit verdorrter Hand, ob man denn am Sabbat heilen dürfe. Jesus bejahte dies und heilte den Mann. Die Pharisäer berieten später, Jesus umzubringen. Könnt ihr die Meinung nachvollziehen, Jesus würde das Alte Testament verwerfen und etwas völlig Neues lehren? Der Sabbatkonflikt ist nur ein Beispiel. Es gibt noch hunderte andere Beispiele, wo Jesus anscheinend gegen das Alte Testament handelt. Aber dieser Schein trügt. Jesus streicht nur die vom Menschen hinzugefügten Dinge. Gottes Gesetz hält er vollkommen ein. Er geht zurück zu der Haltung, die Schrift allein. Das Alte Testament und Jesus sind keine Gegensätze. Aber es besteht ein großer Konflikt zwischen Jesus und den Dingen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten über Jahrhunderte hinweg der Schrift hinzugefügt haben. Wir kommen zum zweiten Punkt der Predigt. Jesus und die Schrift sind eine Einheit. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17, er ist gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Der Ausspruch Gesetz und Propheten war für die Juden ein Synonym für die gesamte Heilige Schrift. Somit erfüllt Jesus das gesamte Alte Testament. Später, nach seiner Auferstehung, legt Jesus seinen Jüngern in Lukas 24 die Schrift aus. Er zeigt ihnen, dass er am Kreuz leiden musste, damit alles erfüllt wird, was im Gesetz und in den Propheten von ihm geschrieben steht. Das Alte Testament weist zentral auf Jesus hin. Daher schiebt Jesus es nicht beiseite. Primär hat er alles bei seinem ersten Kommen erfüllt. Aber zum Beispiel sein Kommen in Macht und Herrlichkeit wird er erst bei seinem zweiten Kommen erfüllen. Jesus hebt nichts auf, er erfüllt alles. Wir sehen, die ganze Schrift gehört als eine Einheit zusammen. Alles ist vom Heiligen Geist inspiriert. Es ist wahr und vollkommen. Jesus studierte und lehrte nicht nur die Heilige Schrift. Ganz nach Jakobus 1, Vers 22 war er auch Täter des Wortes. Jesus hat das Gesetz erfüllt, indem er jedes Gesetz entsprechend der Absicht Gottes vollkommen gehalten hat. Das Gesetz forderte bei Sünde die höchste Strafe, den Tod. Selbst das hat Jesus erfüllt. Als vollkommen sündloses Opfer starb er an unserer Stelle am Kreuz. Jesus hat das Gesetz bis ins letzte Detail erfüllt. In Psalm 119, Vers 89 steht: In Ewigkeit her steht dein Wort fest im Himmel. Die Heilige Schrift ist unveränderbar. Dies hat Jesus klar bezeugt. Und das sollten auch wir heute klar bezeugen. Jesus scheute nicht den Konflikt, um die wahre Bedeutung des Alten Testaments wieder hervorzuholen. Die christliche Kirche und jeder einzelne Christ muss immer wieder zurück zur Schrift erneuert werden. Aber Gottes Worte sind auf ewig beständig. Heute sagen viele Menschen, die Bibel oder zumindest das Alte Testament ist heute nicht mehr relevant. Aber es ist doch egal, was Menschen sagen. Sind Menschen relevant oder das, was Gott in seinem unveränderlichen Wort sagt? Menschen behaupten, die Bibel ist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Dabei wissen sie nicht, dass die Bibel aktueller ist als die Zeitung von morgen. Alles, was die Bibel sagt, muss geschehen. Die Pharisäer erschufen vorgefertigte Meinungen, welche sie daran hinderten, die tatsächlichen Aussagen Jesu zu verstehen. Wir müssen uns bewusst machen, auch wir haben vorgefertigte Meinungen. Lasst uns daran arbeiten, dass sie uns nicht behindern, Gottes tatsächlichen Willen zu verstehen. Wir leben in einer Zeit der großen Auswahl. Seht euch nur die Vielfalt in unseren Supermärkten an oder die Möglichkeiten bei der Berufswahl. Fernsehen läuft heute nach Wunsch und termingerecht per Internetstream. Als Gesellschaft lieben wir diese grenzenlose Auswahl und unsere Möglichkeiten. Und darum wird diese Haltung auch auf die Wahrheit übertragen, auf die Frage, was ist Wahrheit? Jeder wählt selber aus, was Wahrheit ist und was nicht. Vor einigen Jahren produzierte ein christliches Musikerduo eine ironische Werbeanzeige zu ihrem Musikalbum. Und darin heißt es wie folgt: Halten Sie nicht auch viele Passagen der Bibel für überholt? Und sind nicht viele Aussagen der Bibel für Ihre nichtchristlichen Freunde völlig ungeeignet? Dann brauchen Sie den Bibabo, den Bibelbastelbogen. Eine Bibel mit vorperforierten Seiten, in der unliebsame Passagen ausgetrennt werden können. Stellen Sie sich Ihre ganz individuelle Bibel selbst zusammen. Mit dem Bibabo ein Kinderspiel. Natürlich aus dem Hause sanfte Verführung. Wir schmunzeln vielleicht über diese ironische Werbeanzeige, aber ist er wirklich nur dahergeholt? Wie weit ist unser praktischer Alltag davon entfernt? Überspringen wir eventuell Bibeltexte, weil wir wissen, was da kommt, oder sie uns unbequem sind? Oder lesen wir einzelne Bibelbücher gar nicht, weil sie so kompliziert sind und uns so unwichtig wie unsere Zeit erscheinen? Wir kommen zum dritten Punkt der Predigt. Die gesamte Heilige Schrift ist Quelle für die Wahrheit in unserem Leben. Was bedeutet es nun für uns, dass Jesus die Heilige Schrift erfüllt und sie vollkommen stehen lässt? Ich lese noch einmal Vers 19 aus Matthäus 5. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Jesus betrachtet hier, was gelehrt und gelebt wird. Bei der Werbeanzeige vom Bibelbastelbuch können Bibelstellen entfernt werden. Die eigene Vernunft beurteilt so die Heilige Schrift und erhebt sich darüber. Jesus macht klar, dieses Verhalten ist falsch. Die Schrift steht über allem. Dagegen ist unsere Vernunft an Grenzen gebunden. Gerade als Lehrer hat man in der Gemeinde eine besonders hohe Verantwortung. In erster Linie sind das Pastoren und Prediger. aber zum Beispiel auch Hauskreisleiter und Kindergottesdienstmitarbeiter. In Jakobus 3, Vers 1 werden wir gewarnt. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Seht ihr die große Verantwortung von Leitern und Lehrern? Es ist so wichtig, jedes einzelne Gebot zu kennen, es zu leben und zu lehren. Und in einer Gemeinde zu sein, in der aufeinander Acht gegeben wird. Betet für die Lehrer der Gemeinde. Prüft sie anhand der Bibel und weist sie liebevoll zurecht. Aber die Verantwortung des Lehrens betrifft jeden Christen. Nach Hebräer 6 ist jeder Christ dazu berufen. Wir haben zum Beispiel Ehepartner, Kinder, Enkelkinder oder auch Glaubensgeschwister, an die wir die Wahrheit der Schrift weitergeben sollen. Für uns ist es also genauso wichtig, die Schrift zu erforschen und danach zu leben. Jesus warnt in Matthäus 18, Vers 6, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefen des Meeres versenkt würde. Trotz dieser harten Worte muss betont werden, dass man lange noch kein Irrlehrer ist, wenn man mal ein Gebot weglässt. Man kommt ins Himmelreich, wird aber der Geringste sein. Es geht konkret um Lohn oder kein Lohn, Anerkennung oder Beschämung. Wenn nicht mal eines der kleinsten Gesetze aufgelöst werden kann, was ist dann mit dem mosaischen Gesetz? Die ca. 613 Gesetze werden oft in drei Kategorien aufgeteilt. Man folgert, dass Jesus das Zeremoniellgesetz, also zum Beispiel die Opfergesetze, erfüllt hat. Außerdem leben wir nicht wie Israel damals in einer Theokratie. Unsere Regierung ist nicht mit dem Christentum vereint. Demnach wäre das zivilrechtliche Gesetz für uns auch nicht mehr gültig. Dazu zählen zum Beispiel die Gesetze zum Wehrdienst oder auch die Verbote und entsprechenden Strafen. Allein das moralische Gesetz sei für uns heute noch bedeutend, also zum Beispiel die 10 Gebote. Aber in der Bibel wird nirgends klar gesagt, welche Gesetze zu welchen Bereichen gehören würden und welche daher noch gültig seien. Die ganze Annahme ist von Menschen auf die Bibel aufgestülpt und kann uns keine biblische Sicherheit geben. Hat Jesus Folgendes gesagt? Das ist der Bund, den ich zum Moralgesetz Moses hinzufüge? Nein, er sagte, das ist der neue Bund in meinem Blut. Der alte mosaische Bund galt den Bündnisteilnehmern und nur ihnen. Gott schloss mit den Israeliten einen Bund und ein Teil davon war das mosaische Gesetz. Das Gesetz galt den Israeliten, bis der Messias kam. Jesus hat dieses Gesetz vollkommen erfüllt, bis dahin, dass er für alle Sünden mit dem Tod bezahlt hat. Für uns heute hat das mosaische Gesetz keine bindenden Auswirkungen mehr. Aber Jesus hat doch gesagt, kein Strichlein soll vergehen. Welche Bedeutung hat denn nun das Gesetz für uns heute? Wir sollen das Gesetz sehr hoch achten, auch wenn es uns heute nicht mehr gilt. Es verbergen sich hinter den Gesetzen grundlegende Wahrheiten, die für uns heute sehr wichtig sind. Zum Zeitpunkt, als es nur das Alte Testament gab, stellte Paulus Folgendes fest, und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Merkt ihr, warum man der Kleinste im Himmelreich sein wird, wenn man das Wort Gottes nur um ein wenig beschneidet? Die gesamte Heilige Schrift ist so dermaßen wichtig für uns. Ich gebe euch mal eine kleine Veranschaulichung, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Die Geschwindigkeitsbegrenzung auf allen Schweizer Autobahnen beträgt 120 km/h. Kaum vorstellbar, oder? Aber aus dieser Regelung können wir Prinzipien ableiten. Warum machen die Schweizer das so? Welche Umstände haben die Schweizer und was bewirken sie damit? Als Autofahrer können wir diese Prinzipien dann auf sinnvolle Weise auch hier in Deutschland anwenden. Aber trotzdem gilt dieses Gesetz nicht in Deutschland. Hier gibt es zum Beispiel keine entsprechenden Bußgelder. So ähnlich ist es mit dem mosaischen Gesetz. Es gilt uns nicht, aber es ist trotzdem vollkommen. Wir können Lebensprinzipien ableiten, Gottes Charakter daran erkennen und erkennen, wozu das Gesetz gegeben ist. Als Christen sind wir aber nicht gesetzlos. Wir haben das Gesetz Christi, das Gesetz der Gnade. Und dieses Gesetz ist uns ins Herz geschrieben. In der Bergpredigt verdeutlicht Jesus später einige seiner Gesetze. Er sagt zum Beispiel: Ihr habt gehört, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eines anderen Frau begehrlich ansieht, hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Jesus zeigt auf, welche grundlegenden Prinzipien schon immer hinter den Gesetzen standen und für uns weiterhin Bedeutung haben. Gott ging es schon immer um unsere innere Haltung, um unser Herz und nicht nur um eine bloße Handlung. Hier noch ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Was beabsichtigt Gott denn zum Beispiel genau mit den Speisevorschriften in 3. Mose 11? Wir finden direkt im Text sogar die Antwort. Es steht dort: Denn ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin heilig. Darum sollt ihr euch auch heiligen und heilig sein. In 1. Petrus 1, Vers 13 zitiert Petrus genau diese Stelle und wendet sie wie folgt auf die Gemeinde an. Passt euch nicht mehr den Begierden eurer Vergangenheit an. Die unmissverständliche Wahrheit dahinter lautet also, oder die unveränderliche Wahrheit: Gott ist heilig. Darum sollen wir in allen Dingen danach streben, heilig zu sein. In unserem Denken, Handeln, Reden und in unseren Zielen sollen wir uns deutlich von den Heiden unterscheiden. Das galt damals schon für die Israeliten, nur sie hatten eben noch die Speiseregeln. Oder was beabsichtigt Gott mit dem Verbot in 5. Mose 7, dass die Israeliten sich nicht mit anderen Völkern verbünden oder verschwägern sollen? Auch da finden wir die Antwort direkt im Text. Er will die Israeliten vor dem Götzendienst und Unheil schützen. In 2. Korinther 6 lehrt Paulus: dass Gläubige sich nicht mit Ungläubigen verbinden sollen. Der Grund ist auch hier, dass sie keinerlei Gemeinsamkeiten haben. Ein Götze soll nicht im Tempel Gottes zu finden sein. Die unveränderliche Wahrheit ist, Gläubige und Ungläubige sind absolute Gegensätze. Sie sollen sich nicht verbinden. Es drohen Unheil und Götzendienst. Kommen wir zu unserem Predigttext zurück. Nachdem Jesus das Thema der Lehre beleuchtet hat, beschreibt er in Matthäus 5, Vers 20, wie das Leben aussehen soll. Das Leben der Menschen soll viel gerechter sein als das der Pharisäer. Jesus ist nicht gekommen, das Gesetz zu beschneiden. Er legt sogar den Maßstab sehr hoch. Er stellt das Erreichen des Himmelreichs in Frage. Das war ein riesiger Schock für die damaligen Hörer, denn die Pharisäer waren die geistlichen Vorbilder. Das große Problem der Pharisäer war ihre Verbissenheit in Einzelheiten, die sie größtenteils auch selbst noch aufgestellt hatten. Sie waren nicht an grundlegende Wahrheiten interessiert, die ihr Herz, ihr Sein verändern sollten. Jesus legt einen so hohen Maßstab, dass ein Mensch ihn unmöglich halten kann. Wir brauchen Gott dazu. Nur wenn wir von oben herab neu geboren sind, haben wir diese die Pharisäer übertreffende Gerechtigkeit. Denn uns wird Jesu vollkommene Gerechtigkeit zugerechnet. Außerdem wird unser Herz so weit verändert, dass wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Gott. Gott erwartet Vollkommenheit. Es gibt nur einen Weg: die Gerechtigkeit Jesu. Jesus hat alles erfüllt. Wenn heute jemand hier ist, der nicht an Jesus glaubt, dann nimm Jesu Rede an. Nimm sie ernst. Es geht darum, ob du die Ewigkeit in der Hölle verbringst. Das Gesetz fordert von jedem einzelnen Menschen aufgrund seiner Sünden die Todesstrafe. Jesus hat diese Strafe an sich vollzogen. Bekenne Gott deine Schuldhaftigkeit. Kapituliere vor Jesus als Herrn und Erretter. Denn dann wird auch dir Jesu Gerechtigkeit zugerechnet werden. Aber du musst deine Not bekennen. Du musst zu ihm laufen, dich und deine Schuld ihm anvertrauen. Wenn du Christ bist, dann lese die ganze Bibel. Halte kein Buch, keinen Abschnitt, kein einziges Wort für unwichtig. Forsche darin und entdecke die ewig gültigen Lebenswahrheiten. Lebe danach und lehre andere darin. Gott ist gnädig, aber das bedeutet nicht, dass man seinen Sünden freien Lauf lässt, sondern durch Gottes Wort und Gottes Geist werden wir immer mehr nach Jesu Bild umgestaltet. Also man heilig ist, weil Gott heilig ist. Ich habe oft von anderen den Spruch gehört: Ich weiß, die Bibel sagt, es ist Sünde. Aber ich weiß, es ist Sünde. Aber wisst ihr, von wem ich das am meisten gehört habe? Von mir selbst, von meinen Selbstgesprächen. Ich weiß, es ist Sünde, Aber. Ich weiß, es ist Sünde, aber ich will meinen Willen tun. Als Jesus im Garten Gethsemane Gott bat, den Kelch des Zornes an ihm vorübergehen zu lassen, was sagte er danach? Er sagte: Dein Wille geschehe. Diese Gerechtigkeit Jesu haben wir empfangen. Durch seine Kraft werden wir verändert. Wenn wir in Sünde fallen, können wir ans Kreuz kommen und werden gereinigt. Durch Jesu Kraft und Gerechtigkeit werden wir anhand der ganzen Schrift geheiligt werden. Amen. Ich lade euch ein zu einem kurzen Moment der Stille und dann zu einer Gebetsgemeinschaft, in der ihr auf das Gehörte Gott antworten könnt. Ich schließe das Gebet ab. Amen. Wir hören noch auf ein Lied der Band. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf unsere Kollekte. Wenn ihr im Anschluss des Gottesdienstes Kollekte geben wollt, vorne im Foyer steht auf dem Tisch der Behälter. Ja, ich möchte euch jetzt noch segnen. Bitte steht dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören noch auf ein Musikstück der Band.